Und wenn ich dann viele der auch zum Teil echt noch jungen Gläubigen sehe, die da dann die Kommunion empfangen und die Art und Weise, wie sie das tun, ja, das ist wirklich für mein eigenes geistliches Leben und eben auch für meine eucharistische irgendwie Spiritualität oder so echt ganz entscheidend. Und wir sind halt als Katholiken davon überzeugt, weil wir in dem Punkt die Schrift super wortwörtlich auslegen. Ich meine, Christus sagt ja nicht irgendwie, hey, das hier ist ein Zeichen dafür, dass ich bei euch bin oder so etwas, sondern er sagt, hat das Brot in den Händen, das ist mein Leib, tut dies zu meinem Gedächtnis.
Ja.
Und das heißt, diese Offenbarung, das, was er da gesagt hat, nimmt halt die katholische Tradition ernst, indem sie sagt, okay, wenn das so ist, dann ist er ganz da, unabhängig von dem, ob wir es glauben.
Vater Xaver, herzlich willkommen bei Unverschämt Katholisch. Welcome back.
Vielen Dank, immer wieder gern.
Hier bist du wieder mit einer neuen Farbe Sneaker.
Ja, extra ausgewählt fürs Studio.
Ja, ich auch. Und ich finde es großartig, weil das passt gut zusammen, die Schuhe.
Perfekt.
Ergänzt sich. Ich habe gehört, also letztes Mal, wie du hier zu Gast warst, hatte ich eine sehr wichtige Frage an dich. Nämlich, was du für ein Tier wärst, wenn du ein Tier wärst.
Mhm.
Und jetzt habe ich gehört, dass du deine Antwort revidieren möchtest.
Genau.
Was ist heute deine Antwort nach langem Nachdenken?
Genau. Also es ist nicht mehr der Fisch, sondern ich muss zugeben, es wird jetzt viel weniger deep als das letzte Mal.
Okay.
Ja, weil da habe ich das ja direkt irgendwas mit Gnade und ich weiß gar nicht mehr was genau.
Das ist aber super beeindruckend.
Super beeindruckend.
Ja.
Und diesmal wird es viel flacher, weil ich tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen habe ich mit einem Mitbruder abends diskutiert über Tiere, ich glaube über Geschwindigkeiten. Wir haben dann uns bei Wikipedia angeschaut, welches Tier ist am schnellsten und so weiter. Das ist dann alles so gerankt und so.
Großartig.
Und was ich verblüffend fand, also ich hätte da nicht dran gedacht, also man denkt dann so an Gepard vielleicht, ja, an Vogelstrauß oder sowas.
Ja.
Aber das Känguru, also es ist nicht schneller als der Gepard, weil der Gepard irgendwie 140 km/h oder sowas rennen kann. Also es ist und in 3 Sekunden auf das Tempo beschleunigen kann.
Wahnsinn.
Aber das Känguru ist irgendwie unter den Top 5.
Wow.
Und dann habe ich mich erinnert, dass ich vor Jahren mal so ein YouTube-Video gesehen habe, was völlig irre war eigentlich. Man hört nämlich nur irgendwie von, ich glaube, von Richard Strauss irgendwie so einen Walzer,
mhm,
und sieht dann aber offensichtlich, in Australien muss das aus seinem Wohnzimmerfenster da gefilmt haben, wie so 2 Kängurus in so einem, weißt du, so einem Wendekreis in so einer Suburb für 8 Minuten kämpfen miteinander. Also sich entweder so ins Gesicht punchen oder mit den Läufen sich so wegkicken. Und dazu diese Musik, es war großartig. Das habe ich auf jeden Fall sofort dem Mitbruder dann geschickt. Der hat sich auch sehr erfreut daran. Und seitdem hat sich die Antwort echt geändert. Also ich würde jetzt zu Känguru tendieren,
okay,
aber kann da jetzt leider keine tiefe theologische Begründung für finden.
Die boxen 8 Minuten lang im Kreisverkehr. Großartig.
Genau.
Okay, ja, finde ich sehr gut. Ja, passt auch irgendwie zu dir.
Danke, so mit Beutel und was auch immer.
Ja, und du kannst springen und über Hürden, Stock und Stein.
Vielleicht, ja, du machst das jetzt die.
Ja, genau. You're welcome.
Das ist Teamwork.
Ergänzung. Ja, und jetzt haben wir einen ganz guten Einstieg in unser heutiges Thema.
Ich bin gespannt, wie du jetzt den Transfer schaffst.
Nee, das schaffe ich gar nicht. Nee, wir müssen jetzt einen harten Cut machen. Aber es ist ein sehr schönes Thema und ich freue mich tatsächlich, das mit dir zu besprechen, weil ich glaube, man braucht jemanden, der da viel drüber nachgedacht hat, und das hast du, weil du hast mir gerade gesagt, du promovierst darin, nämlich das Thema Eucharistie, was ja für uns Katholiken eines unserer Herzstück-Themen ist, wo wir wirklich dafür brennen, und es ist eins der größten Schätze, finde ich, die wir in der Kirche so haben, aber auch eins der Dinge, die einfach super komplex und eigentlich uns übersteigen. Und sie werden uns auch nach dieser Folge noch immer übersteigen.
Gott sei Dank.
Aber wir können ein bisschen an der Oberfläche kratzen und du kannst ein bisschen teilen, was du schon so in den Jahren des Studiums da so rausgefunden hast. Aber vielleicht zum Einstieg trotzdem so ein bisschen dein persönlicher Zugang zu Eucharistie, weil wir wissen ja von der ersten Folge, du bist selber, hast dich bekehrt in jungen Jahren. Und das ist schon auch so was eigentlich absurd ist, wenn man das auch noch nicht so kennt. Und da auch einen bewussten Zugang dazu bekommen. Wie war das denn für dich?
Ja, also mir fallen da jetzt ad hoc 3 Punkte ein. Der eine ist gar nicht so wahnsinnig persönlich, weil der hat einfach damit was zu tun, dass ich mich jetzt damit beschäftigen muss. Also wegen der Habil, die ich da angefangen habe. Deshalb stecke ich da auch noch in den Kinderschuhen. Und ich denke darüber, oder worüber wir heute reden, das ist ein bisschen Ergebnis jetzt so anfänglicher Überlegungen. Und das Schöne ist aber, glaube ich, bei dem Thema, dass man da im Grunde endlos drüber nachdenken kann im Kopf, aber man kann natürlich auch endlos im Herzen bei der Anbetung oder so darüber meditieren und auch da kommt man zu keinem Ende. Ne? Mhm. Also es ist einfach wirklich ein Geheimnis des Glaubens, über das man, so wie das in unserer katholischen Tradition, glaube ich, oft ist, wirklich viel nachdenken kann, wirklich viel Hirnschmalz verwenden kann und trotzdem am Ende zu der Erkenntnis kommen darf. Also man muss es, aber man darf es vielleicht auch, dass unser Verstand nicht das Maß aller Dinge ist. Mhm. Und man im letzten, und bei der Eucharistie ist das ja sogar im wahrsten Sinn des Wortes wahr, dass man im letzten vor dem Geheimnis, so stark man sich auch bemüht ist, einzufangen durch die Vernunft, im letzten halt einfach knien muss vor dem Geheimnis oder darf. Ne? Mhm. Und das ist vielleicht eine schöne Erkenntnis. Also das heißt, Grund eins, ich muss mich jetzt akademisch damit beschäftigen.
Ja.
Aber jetzt vielleicht zu den zwei persönlicheren Zugängen. Ich erinnere mich noch genau am Ende meines Postulates, also als es dann auf die Einkleidung zuging und wo dann bei uns Dominikanern auch die Frage im Raum steht, hey, kannst du dir vorstellen, deinem neuen Leben im Orden auch Ausdruck zu verleihen durch die Wahl eines neuen Namens?
Mhm.
Und in diesem Gespräch hat mich dann der Provinzial nicht nur gefragt nach irgendwelchen Patronen, die mir besonders wichtig wären, sondern er hat mich überhaupt gefragt, was in meinem geistlichen Leben zentral ist. Und da hat er halt so gefragt, sind es Heilige oder ist es irgendein Rosenkranz und so. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht und hatte so das Gefühl, oh, ich muss jetzt aber eigentlich ja sowas sagen, irgendein frommer Heiliger ist mir jetzt ganz wichtig oder so.
Mhm.
Aber habe dann gemerkt, nee, de facto ist es tatsächlich die Eucharistie. Mhm. Also die schon zu dem Zeitpunkt merkte ich, das ist irgendwie eine tragende Säule des geistlichen Lebens. Das ist das eine. Und das zweite ist tatsächlich sehr persönlich. Und zwar bin ich jetzt seit einem knappen Jahr in München, auch bei den Mitbrüdern immer die Hälfte der Woche. Und bei uns die Kirche, die Theatinerkirche in der Münchner Innenstadt, eine herrliche Kirche, wirklich grandios. Und die ist wirklich gerade bei der Abendmesse wahnsinnig gut gefüllt. Viele junge Leute auch, die zur Messe kommen, also an Werktagen. Und ich habe da wirklich das Glück und bin da sehr dankbar für, dass es aufgrund der großen Masse sind die Mitbrüder halt immer dankbar dafür, wenn man mit Kommunion austeilt.
Mhm.
Und seit ich in München bin, mache ich das eigentlich das erste Mal in meinem Leben. Und ich bin wirklich fast jedes Mal tief beeindruckt davon und manchmal auch ein bisschen beschämt über mich selber, wie ich manchmal so zur Kommunion gehe, mit was für Mindset oder wo meine Gedanken gerade so rumschweifen und so weiter. Und wenn ich dann viele der auch zum Teil echt noch jungen Gläubigen sehe, die da dann die Kommunion empfangen und die Art und Weise, wie sie das tun, ja, das ist wirklich für mein eigenes geistliches Leben und eben auch für meine eucharistische irgendwie Spiritualität oder so echt ganz entscheidend.
Mhm.
Und ich merke ganz oft halt, dass ich mir dann selber die Frage stelle, wow, mit was für einer Inbrunst und mit was für einer inneren Anteilnahme gehen die zur Kommunion und wie gehe ich manchmal so routiniert, ne? Ich meine, es gehört zum geistigen Leben wahrscheinlich schon dazu, dass man versucht, jeden Tag zur Heiligen Messe gehen zu wollen.
Mhm.
Und auch wenn man es mal nicht will, das dann trotzdem zu machen, weil es ein Ausdruck von Treue und von Liebe ist. Und da kann einem natürlich dann manchmal so die Routine einholen. Ne? Und das ist dann halt so ein tägliches Ding. Und ja, das sind wirklich fantastische Erlebnisse, die ich da regelmäßig in München habe.
Mhm.
Und ja, die echt auch spirituell, geistig dann bei mir was verändern. Ja.
Schön. Bei mir, wofür ich voll dankbar bin, ist, dass an den Anfängen von meinem Glaubensweg es Menschen gab, die mit völliger Klarheit und Überzeugung fast wie als wüssten sie es, dass Jesus da ist in der Eucharistie. Also es gab einige Ratschläge so am Anfang, wenn ich Fragen hatte oder wenn ich mal nicht weiter wusste, ob ich jetzt nach Neuseeland auswandern soll. Dann hat mir die Frau, die mich damals begleitet hat, zum Beispiel gesagt, so setz dich einfach in die Anbetung, Jesus ist da und er wird da an dir arbeiten. Also so, da war so eine tiefe Überzeugung, das war gar keine Frage, weißt du, ich meine so, dort ist er und er wirkt da, auch wenn du nichts jetzt merkst oder so. Also es war irgendwie für mich voll stark, weil da von Anfang an so eine Klarheit war, in der Eucharistie ist Jesus gegenwärtig. Und diese Überzeugung, die Menschen da am Anfang meines Weges hatten, konnte ich so mitnehmen, auch dann das so mir anzueignen, dass ich immer wusste, okay, wenn ich jetzt in die Messe gehe, da begegne ich Jesus. Wenn ich in die Anbetung gehe, da ist Jesus und wartet auf mich. Und das ist so ein Geschenk eigentlich, so diese Überzeugung von der Gegenwart, die unabhängig von allem, einfach weil es eben ein Geheimnis ist, das er so eingesetzt hat, so ist. Und das ist cool, finde ich.
Ja, du verwendest das Wort Geschenk und ich glaube, das ist wirklich super zutreffend, weil ich glaube wirklich, manche Menschen haben echt die Gnade, also in dem Sinn auch Geschenk, so eine Intuition dafür zu haben, dass da nicht einfach etwas ist, nämlich ein Stück Brot in der Monstranz, sondern dass dann jemand ist, mit dem ich irgendwie in eine Beziehung treten kann. Auch wenn das natürlich ein bisschen anders abläuft als jetzt bei einer menschlichen Person, ne, die ich natürlich auch über die Sinne als solche wahrnehmen kann, läuft es in der Eucharistie ein bisschen anders. Aber es gibt Menschen, die da wirklich eine krasse Intuition für haben. Mhm. Ich erinnere mich mal, im Noviziat waren wir bei einem Ordenstag irgendwie in Münster und da haben wir, ich glaube, das war eine Klarissin, die hat so ein bisschen erzählt, wie sie ins Kloster kam. Das war übrigens voll krass. Also die war, glaube ich, 70 Jahre alt, aber die sah einfach aus wie 40, wirklich. Und das haben wir dann auch gesagt und sie hat das dann als Kompliment genommen und so, aber es war wirklich irre. Ja. Und die hat auf jeden Fall erzählt, dass sie konvertiert ist, sie war evangelisch und dass bei ihr wirklich der schlagende Moment war, sie betritt eine Kirche und da war kein Mensch drin, aber sie ahnte, da ist trotzdem jemand.
Wow.
Im Tabernakel und wartet auf sie. Ne? Es gibt Menschen, die diese Gnade bekommen haben. Ich habe das so nie erlebt, aber das kommt vor und das ist wirklich wunderbar.
Voll.
Ja.
Also es gab Momente, wo ich das irgendwie auch so ein bisschen wahrnehmen durfte, intuitiv, aber es gibt auch viele Momente, wo ich es einfach aus Treue, wie du vorhin gesagt hast, eigentlich annehme und weiter glaube. Ich finde trotzdem, vielleicht können wir kurz mal, ohne dass wir jetzt gleich so deep dive in das theologische, katholische Aufbreiten von der Eucharistie springen, einmal ganz kurz vorstellen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mit einem Freund von mir gesprochen, der nicht gläubig ist. Und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht über die Eucharistie eigentlich. Und ich habe eben erzählt, dass ich das so schön finde, dass Gott da gegenwärtig wird. Und das war von sich, also von dem Gespräch her total spannend, mit jemandem aus einer ganz anderen Tradition zu sprechen. Das war jetzt nicht eine spezifische, aber so ein bisschen verschiedene Perspektiven, die er da so einnimmt. Und er hat dann so vom Mahl gesprochen, dass es in anderen Traditionen gibt, dass auch die Mahlzeiten zu teilen sehr heilig ist. Und ich kann mich jetzt nicht an alles erinnern. Aber vielleicht die Frage eher, einfach mal so ganz basic, was glauben wir eigentlich, ist die Eucharistie auf eine Art und Weise erklärt, dass es jemand, der nicht Christ ist, versteht?
Ja, ich glaube, das kann man ganz gut, indem man eigentlich mit dem Zentralsten unseres Glaubens beginnt. Also wir lesen ja im ersten Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Das heißt, die Liebe ist einer der zentralsten Begriffe, die wir haben. Und wenn man, also man kann natürlich ewig darüber reden, was ist eigentlich Liebe? Mhm. Ja? Und ich erinnere mich noch mit wirklich großer Freude an das Couch-Preaching, was wir mal bei dir gemacht haben. Und da auch ins Gespräch zu kommen mit Nicht-Theologen, mit manchmal auch Nicht-Christen, was Liebe bedeuten kann, das war sehr spannend.
Kurze Klammer. Tipp an alle, die zuhören, ladet euch ein oder zwei Dominikaner nach Hause ein und gebt ihnen ein Thema, über das sie sprechen, für 10, 15 Minuten und macht danach eine kleine Austauschrunde mit euren Freunden über das Thema und es entstehen richtig coole Gespräche, oder? Das war richtig cool.
Klammer in der Klammer, zumindest für einen der Fratres, die ihr einladet, wäre allerdings notwendige Bedingung, dass Gin Tonic offeriert wird. Ja.
Und Klammer in der Klammer in der Klammer, es war nicht meine Idee, sondern von einem Freund von mir aus USA.
Gut.
Klammern zu.
Also das heißt, also die Liebe ist der zentralste Begriff und wenn man in unsere eigene Tradition schaut, und zwar wirklich auch über das Christentum hinaus, ne, also bei Aristoteles finden wir den Gedanken schon und den greift dann eben auch so eine Größe wie Thomas von Aquin auf, da gehört zum Wesen der Liebe auf der einen Seite, dass wir der Person, dem Menschen, den wir lieben, Gutes wollen, das ist das eine, aber das andere, und ich glaube, das hat direkt was mit der Eucharistie zu tun, ist der Punkt, dass wir mit dem, den wir lieben, eine Art von Einheit haben möchten. Also das heißt, Liebe ist nicht damit getan, dass wir irgendwie dem anderen Gutes wollen, sondern wir wollen bei ihm sein. Und du hast jetzt gerade gesagt, der Bekannte von dir hat darüber gesprochen, ja, das Eucharistie oder Abendmahl hat ja was mit Mahl zu tun, ja, mit Zusammensitzen. Und normalerweise sitzen wir halt oft mit Freunden zusammen. Und zwar tatsächlich nicht irgendwie digital, das mussten wir halt mal eine Zeit lang machen während Corona, ja, sondern das Beste ist, wenn wir Freundschaften haben, wo wir uns wirklich mit Leib und mit Seele eben treffen können, dass wir beieinander sind. Ja? Mhm. Also sei es bei einem schönen Abendessen, das kann aber auch in Krisenzeiten sein, das kann im Urlaub sein, wie jetzt vielleicht bei dir oder so. Ne? Also das sind Momente, wo sich dieser Aspekt von Liebe tatsächlich erfüllt. Mhm. Und wir eine von Natur aus eine Sehnsucht haben, mit dem, was wir lieben, dass da keine Trennung ist und wir wollen da nah ran.
Ja.
Und das schließt halt bei uns Menschen, weil wir jetzt anders als irgendwelche Engel, ja, wir sind halt auch Geistige, aber eben auch materiell und damit körperlich-leibliche Wesen. Und das heißt, diese Sehnsucht umfasst bei uns eben auch eine körperliche Nähe, nicht nur eine geistige oder eine intellektuelle Nähe, sondern wirklich eine körperliche Nähe. Und ich würde erstmal sagen, Eucharistie ist genau das. Ja? Also wir glauben, dass an Himmelfahrt Christus in den Himmel aufgefahren ist, zu Rechten des Vaters thront. Und er uns aber, weil er zu uns ja sagt, hey, ich will nicht, dass ihr meine Knechte seid, sondern ich möchte im Johannesevangelium, ich möchte, dass wir Freunde sind, dass ihr meine Freunde seid. Und Freundschaft ist eine, und zwar eine der zentralen Formen von Liebe. Deswegen hat er sich dazu offensichtlich entschlossen, im Abendmahlsaal einen Modus quasi in die Welt zu setzen, wie er unserem natürlichen Verlangen danach, das, was wir lieben, eben auch als Freund lieben, mit dem auch körperlich verbunden zu sein, ja, wirklich bei ihm sein zu können, dass er dieses Versprechen einlöst dadurch, dass er sagt, ich bin bei euch in der Eucharistie. Mhm. Und zwar nicht nur irgendwie in eurem Verstand, in eurem Geist, ne, in dem ihr euch an irgendwas erinnert, was mal vor 2000 Jahren geschehen ist, sondern ich bin wirklich leiblich bei euch in der Eucharistie. Also das heißt, man könnte dann sagen, dass die Eucharistie, wie wir Katholiken, aber zum Teil ja auch Lutheraner, die ja auch davon ausgehen, dass Christus mit seinem Leib real im Abendmahl gegenwärtig ist, dass das bei uns diese Erfüllung ist und die Verheißung Christi, hey, ich will auf eurem Lebensweg, will ich tatsächlich als Freund, den ihr liebt, bei euch sein, sodass wir auch körperlich und seelisch miteinander verbunden werden können.
Jetzt erinnere ich mich auch gerade an etwas, das er gesagt hat, das ich finde da jetzt sehr spannend ist. Nämlich hat er gesagt, was mich manchmal am Christentum irritiert hat, und er meinte auch, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, was ich da angenommen habe, aber ist, dass Gott was Fernes ist. Also, dass ihr irgendwie davon ausgeht, Gott ist da draußen und ihr seid hier und ihr nähert euch so an. Und das fand ich besonders schön, weil ich dann mit ihm gesprochen habe und gesagt habe, was ich eigentlich so schön finde an dem Glauben, den ich haben darf, ist, dass Gott sich mir annähert. Und da kam es dann eben auf die Eucharistie zu sprechen, weil ich meinte, er will es sogar so sehr, dass er will, dass ich ihn esse, dass er in mir Wohnung nimmt. Das ist eben so diese, also ich denke auch bei Eucharistie sofort ans Hohelied, so diese Vereinigung, diese Einheit mit, also die Gott mit uns fassen möchte, das ist ja eigentlich irre, aber dass das eben auch leiblich passiert, indem, dass wir Gott essen dürfen, also das ist ja eigentlich irre.
Ja, also ich glaube auch, dass wir tatsächlich als Christen ein bisschen in der Spannung leben und die auch aushalten müssen und die Spannung aber, glaube ich, auch eine Energie freisetzt für unser geistiges Leben, nämlich, dass wir tatsächlich ja davon ausgehen, dass Gott nicht einfach Teil dieser Welt ist. Ja, also der ist nicht einfach ein Superman, irgendwie so ein Geschöpf weit weg irgendwo im Kosmos mit besonderen Superpowers und so weiter und den wir dann nur fragen müssten und dann kann er da uns ein bisschen supporten, sondern dass wir auf der einen Seite davon ausgehen, dass Gott tatsächlich radikal anders ist als alles, womit wir es in der Welt zu tun haben. Ich meine, technisch könnte man sagen, er transzendiert halt all das, was wir kennen. Ja. Und zwar das Geschöpfliche, das Weltliche, den Kosmos und so weiter. Und auf der anderen Seite der Spannung ist genau der Punkt, den du jetzt stark gemacht hast, ne, dass dieser uns ferne Gott und der andere einer von uns wird. Und das erste Wunder ist ja, dass er einer von uns wird, dadurch, dass er sogar beginnt, unsere Natur zu teilen. Dass er sich entschließt, die menschliche Natur anzunehmen. Einer wie wir zu werden, ja, um uns da nah zu sein. Und ich würde auch sagen, das Zweite, und das hängt natürlich mit dem Ersten zusammen, ist, dass er in der Eucharistie bei uns ist. Ne? Und da wird dieser Gap im Grunde überbrückt. Das Zweite, was du gesagt hast, ist, glaube ich, genauso wichtig, dass ich würde sagen, also ich merke das leider manchmal, ich sage leider, weil das ich daran so ein bisschen arbeiten möchte, dass wenn ich mit Menschen spreche, die jetzt überhaupt nichts mit dem katholischen Glauben zu tun haben, ne, selbst wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, habe ich immer so eine Art, ja, Scham ist vielleicht zu viel, aber so einen Widerwillen, so ganz klar über die Eucharistie zu sprechen, weil das natürlich auch super weird klingt erstmal.
Yeah.
Also es ist ja der Wahnsinn, dass unsere Augen, unser Mund immer noch Brot sieht, aber wir trotzdem durch den Glauben davon überzeugt sind, dass da eine Person gegenwärtig ist, mit seinem Leib, mit seiner Seele, Gottheit und Menschheit.
Yeah.
Und wir eben nicht nur wie in der Anbetung dem gegenüber sitzen, ja, oder knien, sondern dass es sogar so weit geht, dass wir diesen Gott in diesen Gestalten aufnehmen. Also es ist ja eigentlich ein total intimer Vorgang. Auch das quasi in Klammern zu der Geschichte aus München. Wir haben in München wirklich sehr viele Menschen, die Mundkommunion machen.
Ja.
Und also für mich, es geht jetzt gar nicht um diese Form, das sind für mich völlig gleichwertige Formen, das soll jeder machen, wie er möchte. Aber ich merke, wenn ich die Mundkommunion dann spende, was für ein auf der einen Seite merkwürdiger und auf der anderen Seite unglaublich schöner Moment das ist, weil es ein total intimer ist. Natürlich nicht zwischen mir, ich bin nur quasi eine Art von Werkzeug in dem Moment, ne? Aber de facto, wie Gott, also wie intim Gott in dieser Begegnung in der Eucharistie werden kann, dass er sich auf eine Zunge legen lässt. Ja? Also das ist ja, also das ist so handfest, dass es manchmal ja auch ein bisschen was Ekliges haben kann. Ja? Aber das gehört halt zur Menschwerdung auch dazu. Und das, also ich glaube, da tauchen bei der Eucharistie wirklich radikale Gedanken auf, die unserem Glauben halt innewohnen.
Ja, vielleicht können wir da gleich mal andocken, so ein bisschen aufzudröseln, was passiert da eigentlich in dieser, du hast jetzt eh von der Wandlung eigentlich gesprochen, von eben, es bleibt sichtbar ein Stück Brot, aber ja, was passiert da, was glauben wir, was da passiert da? So
ja, und hier müssen wir jetzt ein bisschen technischer werden. Ich habe schon vorhin vorgewarnt, die Stefanie, dass wenn ich da irgendwie zu abgedreht daherrede, dann soll sie mich wieder einfangen.
Ich bremse dich dann.
Ja, danke. Also, und zwar, zumindest jetzt in der theologischen Tradition unserer Kirche, die eben in dem Punkt wirklich maßgeblich von meinem lieben Mitbruder Thomas von Aquin geprägt worden ist, ne, den man auf Latein wird er oft so als Doctor Communis oder als Doctor Angelicus, als engelhafter Doktor bezeichnet oder Lehrer. Ne? Aber es gibt eben auch einen Titel für ihn, nämlich Doctor Eucharisticus. Weil er,
echt?
Das ja, genau. Weil er gilt wirklich als, also auch für die Lehre der Kirche im Hinblick auf die Eucharistie, für die prägendste Gestalt. Der lebte jetzt natürlich 800 Jahre, also wir feiern jetzt gerade 800 Jahre Geburtstag. Das heißt, das ist eine ferne Zeit. Und wenn er dann über die Eucharistie spricht, dann tut er das natürlich auch mit Begriffen und Worten, die uns ein bisschen fremd ist. Und deswegen muss man, damit man die Lehre der Kirche, die eben in großen Teilen sich mit der Lehre des Thomas von Aquin deckt, in diesem Punkt, muss man ein bisschen überlegen, was bedeuten diese Begriffe. Da kommt man halt leider nicht drum herum. Deshalb müssen wir das jetzt ganz kurz tun, ja?
Schnei mich an.
Und zwar ist das vor allem der Kernbegriff der Substanz. Das Problem ist halt, wenn man jetzt hier durch den Volksgarten gehen würde und fragen würde, was verstehst du unter Substanz, dann würden wahrscheinlich 80% irgendwie sagen, also entweder so eine chemische Substanz oder Kokain. Das sind wahrscheinlich so die Antworten, die man bekommen würde. Und beides hat nichts damit zu tun, was Thomas darunter versteht. Das heißt, die erste Frage wäre, was ist eine Substanz, weil die Kirche davon ausgeht, und das spiegelt sich in einem auch wieder technischen Begriff, den sie für diese Verwandlung, die da stattfindet, von Brot in Leib Christi, die da auftaucht, nämlich das wird Transsubstantiation genannt. Das heißt, es hat offensichtlich damit was zu tun, dass sich im Hinblick auf diese Substanz etwas verändert. Also müssen wir genau wissen, was ist eigentlich eine Substanz? Und Thomas, das ist jetzt sehr holzschnittartig und natürlich sehr vereinfacht gesagt, ne, würde sagen, hey, eine Substanz ist erstmal das, was tatsächlich in der Welt vorkommt. Also was basal in der Welt wirklich als Einzeldinge, als Individuen vorkommt. Und vielleicht noch einfacher könnte man sagen, dass Thomas, der sich dabei auf Aristoteles bezieht, den alten Griechen, dass die erstmal und zuallererst an so Dinge gedacht haben, die wir im Everyday Life vor unseren Augen haben. Ja, also ein Mensch oder dieses Pferd oder dieser Baum. Ja, also einfach diese Dinge, die wir tatsächlich auch durch die Art und Weise, wie wir Sprache verwenden, ja, wo wir sagen, okay, das ist irgendwie natürlich was Komplexes, also wir bestehen irgendwie, wir haben eine Nase, wir haben Ohren, wir haben irgendwie Füße, die wir dann mit Sneakern covern und so weiter. Also das heißt, wir sind komplex, wir sind nicht einfach ein einziges, aber trotzdem scheint das ja irgendwie so angeordnet zu sein, dieses Ganze, nämlich geordnet im Hinblick auf bestimmte Ziele und Zwecke, ne, dass wir leben, dass wir spontan sein können, dass wir Freiheit und so weiter ausüben können, dass es auf eine Art und Weise geordnet ist, dass wir tatsächlich sagen können, das ist irgendwie eine geeinte Einheit. Und das ist erstmal das, was für Thomas Substanzen sind.
Okay.
Ja? Und was ist daran wichtig? Also wir können dann A sagen, was nicht Substanz ist, nämlich all die Dinge, die im Grunde für ihr Dasein solche Einzeldinge, solche Substanzen brauchen. Ja? Also wir würden zum Beispiel sagen, dass zum Beispiel das Weiß dieses Habits,
Ja.
Das ist ja nicht etwas, was einfach irgendwie so existieren könnte, dieses weißes Habit, sondern das existiert im Grunde nur an etwas, nämlich an Substanzen, an echten Dingen in der Welt. Mhm. Da dockt das quasi an. Und das nennt Thomas Eigenschaften oder etwas technischer gesagt Akzidenzien. Ne? Also Farbe, Größe, dass etwas so und so ausgedehnt ist, dass es bestimmte Eigenschaften hat. Ja?
Sehr interessant, weil es eigentlich schon mal so ein Flip von dem, was man erstmal glaubt von Substanz, weil man denkt, Substanz ist immer das Kleinere, das, was runterbricht und es wird immer mehr dann das, was eigentlich Substanz ist.
Genau.
Aber das ist jetzt quasi, das Ganze ist die Substanz, also die Einheit.
Genau. Die Einheit ist die Substanz und das, was an dieser Einheit andockt, um zu existieren, das nennt Thomas Akzidenzien und Eigenschaften. Ein leichtes Beispiel, so konnte ich mir das zumindest früher im Philosophiestudium merken, und das stammt von einem Theologieprofessor, der hat das nämlich folgendermaßen erklärt, diesen Unterschied. Er hat gesagt, wir alle hatten Großmütter und zumindest für meine Großelterngeneration galt es noch, dass meine Oma hat so geflickt oder genäht und so weiter. Und zu diesem Zweck hatte sie so Nadelkissen. Das hat sie sich dann irgendwie so um den Arm, konnte sie sich so binden. Und da waren halt ganz viele Nadeln drin in diesem Kissen. Und dann hat sie die Nadeln rausgezogen, für ihre Sachen verwendet, ne, und wieder reingesteckt, andere rausgezogen und so weiter. Und der Prof hat halt gesagt, man kann sich Substanz bei Thomas und Aristoteles eben auch als so Nadelkissen vorstellen. Also das ist eine Einheit und die ist erstmal das Wesentliche und die trägt Nadeln. Und das sind die Eigenschaften. Ja? Mhm. Und wenn wir jetzt so Veränderungen in der Welt wahrnehmen, ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, wir stellen uns beide jetzt irgendwie in 40 Jahren vor, dann sitzen wir hier faltig, verschrumpelt.
Kommen nicht mehr in dieses
Herz. Genau, wir, oder nur einmal uns rein, dann kommen wir nie wieder hier weg.
Nie wieder raus.
Graue Haare und so weiter. Also da stellen wir fest, klar, wir verändern uns pausenlos. Ja? Wir gucken morgens in den Spiegel und stellen vielleicht fest, oh, da ein graues Haar ist entstanden oder sowas. Ne? Und das ist auch gut. Dadurch wachsen wir, dadurch verändern wir uns wunderbar. Und Veränderung macht aber halt nur Sinn, wenn ich gleichzeitig neben dem, was sich verändert, was also nicht kontinuierlich bleibt, auch etwas annehme, was gleich bleibt, was Kontinuität schafft. Sonst kann ich ja gar nicht sagen, ich verändere mich. Ja? Sonst wäre ich ja pausenlos jemand anderes, wenn ich mich mit jeder Veränderung tatsächlich verändern würde. Und auch dafür sorgt Thomas und Aristoteles mit diesem Begriff der Substanz. Also da muss es etwas geben, was träger ist, was sich nicht verändert, sondern was im Grunde das Fundament dafür ist, dass sich daran bestimmte Dinge ändern können. Mhm. Ja? Also das Nadelkissen ist die Substanz und die Nadeln, die ausgetauscht werden können, die verloren gehen können, ja, wo neue dazugekauft werden, die man dann da reinsteckt, das wäre ein Bild für sowas wie eine Akzidenz oder so eine Eigenschaft. Mhm. Ja? Und die Kirche sagt jetzt halt, hey, Christus ist in der Eucharistie gemäß seiner Substanz anwesend. Ja, der Leib Christi ist gemäß seiner Substanz anwesend. Warum sagt sie das? Naja, weil sie sagen möchte, dass tatsächlich seine Anwesenheit im Sakrament nicht wieder wie bei einer Eigenschaft von etwas anderem abhängen darf, ja, sondern dass die tatsächlich objektiv der Fall ist. Also das heißt, dass Christus in der Messe gegenwärtig ist, hat nichts damit zu tun, das, was wir in unserem Herzen tragen, ja, oder ob wir das glauben in unserem Verstand oder davon abhängig, dass die Gemeinde das glaubt, sondern das ist ein Fakt, der wirklich unabhängig davon der Fall ist, nämlich weil Christus in seiner Substanz gegenwärtig ist. Ich erinnere mich noch in meiner Jugend, als ich Messdiener geworden war, und ich komme aus so einer Gegend, die super, 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 super protestantisch ist oder sogar pietistisch und so weiter. Und da gab es Fronleichnamsprozessionen natürlich und wir waren Diaspora und überall, wo Diaspora ist, da wird das halt besonders selbstbewusst dann auch vollzogen. Ne? Und das Spannende war, dass wir dann halt an Fronleichnamstag da durch die Stadt prozessiert sind und weil die absolute Mehrheit halt evangelisch war oder gar nichts, ja, saßen natürlich die Leute im Café und haben sich gefragt, was machen die denn?
Ja. Ja.
Und natürlich, die haben in der Monstranz haben die so eine Hostie gesehen, die haben da ein Stück Brot gesehen. Und der katholische Glaube, und das drückt sich in diesem Bekenntnis aus, dass er eben seiner Substanz nach da ist, würde sagen, unabhängig davon, ob da nur Leute sitzen, die meinen, das sei Brot, ist Christus mit seinem Leib gemäß seiner Substanz eben anwesend. Ja, mhm. Es hängt nicht daran, was die Menschen glauben, was da ist. Es ist natürlich besser, wenn sie das auch glauben, aber das ist nicht relevant und davon hängt seine Gegenwart nicht ab.
Du hast jetzt gerade gesagt, gemäß seinem Leib in seiner Substanz gegenwärtig. Was bedeutet dann das gemäß seinem Leib?
Also, dass er in seinem Leib, ich meine, er ist ein leibseelisches Wesen, wie wir es ja auch sind, dass er gemäß seiner Substanz in der Eucharistie präsent und gegenwärtig ist. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann es dazu kommen? Also offensichtlich beginnt ja die Messe damit, dass, oder zumindest der Teil der Messe, in dem dann auch die Wandlung stattfindet, ne, dass Messdiener halt in der Schale Brot bringen.
Ja.
Und sie bringen Wein.
Ja.
Und im Verlauf der Heiligen Messe wird daraus aber der Leib Christi. Und traditionellerweise wird gesagt, das hat etwas mit den Worten zu tun, die Christus im Abendmahlsaal gesprochen hat. Ja, das ist mein Leib, das ist mein Blut, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ab dem Moment, ich meine, das kann man nicht so ganz genau sagen, ne, da gibt es irgendwie Graubereiche, man weiß nicht so, ab dem Moment genau ist er substanzhaft gegenwärtig. Aber roundabout, ja, dieser, der Worte, die der Priester an Christi statt spricht, glauben wir da daran, dass er gegenwärtig wird. Das heißt, offensichtlich findet da ja eine Veränderung statt, nämlich aus Brot und Wein, was am Anfang gebracht wird, wird am Ende Leib und Blut Christi, und das wird ja dann auch ausgeteilt an die Gläubigen und empfangen. Und natürlich ist die Frage, wie kann das sein? Ja? Und ich glaube, da ist ein Stichwort wichtig, dass wir uns klar machen, wenn wir jetzt darüber spekulieren, wie kann man das denken, was könnte das sein, wie kann das überhaupt der Fall sein, dass das eine sich in das andere verwandelt, dass wir uns klar machen, dass wir natürlich, indem wir uns da Gedanken drüber machen, wir das Geheimnis nicht aufdröseln können. Na, das hatten wir am Anfang schon gesagt, das bleibt ein absolutes Geheimnis im Letzten. Aber was wir tun können, ist, glaube ich, schon abklopfen, ob das irgendwie Widersprüche hat oder so. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die unsere Vernunft immer, wenn wir Theologie betreiben, wenn wir über unseren Glauben reflektieren und auch wenn wir Rechenschaft nach außen darüber ablegen, dass wir halt gucken, ey, ist das zumindest möglich? Ja, hat es keine Widersprüche? Und dann im Glauben annehmen, dass es tatsächlich auch wirklich ist. Das wäre so die Dynamik. Ne? Also das ist, habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, sondern der gute alte Leibniz schreibt das an einen konvertierten Freund von ihm, dass er an die christlichen Geheimnisse, dass er glaubt, dass sie möglich sind aufgrund der Vernunft, weil er überlegt hat und er erkennt keinen Widerspruch darin. Mhm. Aber dass sie wirklich der Fall sind, erkennt er allein durch den Glauben, dadurch, dass Gott es geoffenbart hat.
Mhm.
Und wir sind halt als Katholiken davon überzeugt, weil wir in dem Punkt die Schrift super wortwörtlich auslegen. Ich meine, Christus sagt ja nicht irgendwie, hey, das hier ist ein Zeichen dafür, dass ich bei euch bin oder so etwas, sondern er sagt, hat das Brot in den Händen, das ist mein Leib, tut dies zu meinem Gedächtnis.
Yeah.
Und das heißt, diese Offenbarung, das, was er da gesagt hat, nimmt halt die katholische Tradition ernst, indem sie sagt, okay, wenn das so ist, dann ist er ganz da, unabhängig von dem, ob wir es glauben. Gut, okay, aber die Frage, also wie kann man jetzt sich vorstellen oder wie kann man es durchdenken, dass so eine Veränderung stattfindet? Da gibt es eigentlich so drei Modelle, die auch tatsächlich Thomas schon alle durchdekliniert, also die offensichtlich auch schon im 13. Jahrhundert schon vertreten worden sind. Sonst wäre er gar nicht auf die Gedanken gekommen, wahrscheinlich die zu diskutieren und zwei davon eben auch zurückzuweisen. Und zwar die eine Möglichkeit, die eigentlich total intuitiv ist, ist, dass man sich überlegt, okay, es könnte ja sein, dass am Anfang tatsächlich Brot und Wein zum Altar gebracht werden.
Ja.
Und in dem Moment, wo der Priester die Einsetzungsworte Christi spricht, das ist mein Leib, das ist mein Blut, wird tatsächlich das Brot in seinem Wesen, also was es eigentlich ist, nicht nur in den äußeren Erscheinungsformen, sondern in dem eigentlichen Wesen, also im Nadelkissen gewissermaßen, vernichtet, zerstört. Und Gott erschafft im selben Augenblick eine völlig andere Substanz, nämlich die des Leibes Christi.
Mhm.
Und es ist interessant, dass Thomas diese Position relativ vehement ablehnt, weil er nämlich sagt, dass dann ja Gott im Grunde wie ein großer Vernichter in jeder Messe handeln müsste. Ne? Er müsste in jeder Messe oder würde in jeder Messe insofern in die Welt eingreifen, als dass er etwas, eine Substanz, nämlich die Substanz des Brotes, schlicht und einfach vernichtet. Und dann, wie im Akt der Schöpfung, wieder etwas neu entstehen lässt, nämlich das den Leib Christi. Und da sagt dann halt Thomas, das macht eigentlich keinen Sinn, weil wenn wir über Gott reden, dann meinen wir damit ja jemanden, der aus Liebe erschafft. Das heißt, was er erschafft, ist das, was ist, was seiend ist, ne? Substanzen und so weiter. Und das macht eigentlich keinen Sinn, dass Gott dann in jeder Messe diesem Schöpfungsakt eigentlich widerspricht, indem er wieder Dinge, die eigentlich qua Schöpfungsakt auch gut sind. Ja, alles, was ist, ist gut, sagt Thomas, vernichtet.
Mhm.
Also das heißt, Gott als großer Vernichter kommt für Thomas nicht in Frage.
Okay, ja.
Das leuchtet, glaube ich, intuitiv auch ein bisschen ein. Die zweite Option, die er dann diskutiert, ist, okay, es könnte ja sein, dass die Substanz des Brotes auf dem Altar anwesend bleibt. Da passiert gar nichts, sie wird nicht vernichtet. Aber was passiert ist, dass noch eine zweite Substanz im Grunde dazugelegt wird, ja, unter denselben Erscheinungsweisen, unter denselben Eigenschaften, die ja unverändert bleiben. Unser Auge sieht dasselbe Brot vor, oder die Eigenschaften des Brotes vor der Konsekration, also vor den Wandlungsworten und nach den Wandlungsworten, sind ja dieselben. Es bleibt irgendwie rund, es bleibt knusprig, es hat den und den Geschmack und so weiter, die chemische Zusammensetzung, das bleibt gleich. Aber es, auf der grundlegenden Ebene der Substanz scheint sich etwas zu verändern. Und da sagt halt Thomas oder diskutiert diese zweite Option, okay, was passiert ist, eine zweite Substanz tritt einfach dazu. Das heißt, wenn wir jetzt die Eucharistie empfangen, empfangen wir nicht nur den Leib Christi oder nicht nur das Brot, sondern beides zusammen. Und da sagt jetzt aber Thomas, wenn das jetzt der Fall wäre, stellen wir uns das mal vor, dann hätten wir eigentlich das Problem, dass dann A, Jesus eigentlich einen Grammatikfehler gemacht hätte, ja, weil er ja im Abendmahlsaal sagt, hey, ich nehme das Brot in meine Hände und sage, das ist mein Leib. Mhm. Und er hätte dann, wenn es stimmen würde, dass Brot und Leib Christi in der Eucharistie gegenwärtig wären, dann hätte Thomas eigentlich, hätte Christus eigentlich sagen müssen, hier ist mein Leib, hier unter diesem Brot oder bei diesem Brot. Aber das hat er nicht getan, sondern er spricht nicht mehr über das Brot, er spricht nur von seinem Leib. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt die Worte Jesu ernst nehmen sollten, dann müssen wir zum Schluss kommen, dass das dann nicht der Fall sein kann, dass da beides noch ist. Ne? Mhm. Und der zweite Grund, den er nennt, der ist vielleicht auch überzeugend, ich bin mir da selber noch nicht so sicher, dass er sagt, wenn es der Fall wäre und wir dann zum Beispiel in die Anbetung gehen würden, uns davor niederknien würden, vor der Monstranz, vor der Hostie, vor der konsekrierten Hostie, dass wir dann eigentlich fast schon eine Art Götzendienst begehen würden, weil wir würden dann unser Knie beugen, natürlich vor dem Leib, der da ist, aber eben auch vor Brot. Das heißt, vor etwas, was rein innerweltlich ist, was rein geschaffen ist. Ne? Und das dürfen wir natürlich nicht tun. Es, allein Gott gebührt die Ehre, so verehrt zu werden. Und das heißt, deswegen sagt Thomas, das kann es nicht sein. Und die Lösung, die er dann parat hat, das ist tatsächlich auch die Lösung, die sich dann die Kirche zu eigen gemacht hat, die Lehre. Okay. Nämlich, dass er sagt, was geschieht ist, eine Verwandlung von dem einen in das andere. Also es wird nicht vernichtet und was Neues entsteht. Und es ist nicht so, dass zwei Dinge parallel da sind, sondern tatsächlich die Substanz des Brotes wird verwandelt. Und Thomas spricht da von Conversio, also wirklich von einer Art von Wandlung in eine andere Substanz. Mhm. Ungefähr so, jetzt, das ist nur eine Analogie und das Bild ist auch ein bisschen problematisch oder schwierig, aber ich glaube, es hilft trotzdem, sich das vorzustellen, weil das haben wir, wenn wir in die Welt schauen, kommt das öfter mal vor, dass eine Substanz sich in eine andere verwandelt. Das beste Beispiel ist eine Schwangerschaft. Ja? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, Känguru. Ja? Ja. Wobei, da kenne ich mich gar nicht so genau aus. Ich glaube, das sind ja Säugetiere mit dem Beutel und so weiter. Ne? Ja. Aber trotzdem, also wir haben ein Känguru-Spermium und wir haben Känguru-Eizelle. Ich hoffe, das stimmt jetzt biologisch. Ich erzähle nicht völlig einen Kappes. Ja? Und in dem Moment, wo die zusammenkommen, entsteht ja was völlig Neues. Mhm. Das ist nicht einfach nur eine Plus-Geschichte, also ich brauche die beiden und in dem Moment, wo die zusammengefügt werden, entsteht daraus wie bei so einer Addition dann irgendwie was, ne? Mhm. Sondern es entsteht ja wirklich was eigenständig und davon verschieden und getrenntes Neues, nämlich ein kleines Baby-Känguru, was dann in den Beutel reingepackt werden kann, ja? Genau, so wie bei dir.
Ich habe hier in meiner Latte ein Baby-Känguru, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, ist aber hier.
Und, also das heißt, wir sehen auch in der Natur kommt es vor, dass tatsächlich aus Substanzen andere Substanzen werden können durch eine Veränderung, durch eine Wandlung. Und analog dazu, ja, das muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, damit ich nicht von Theologen sofort gesteinigt werde, analog dazu kann man sich das eben auch in der Eucharistie vorstellen für Thomas. Also das heißt, aus einer Substanz, aus dem Brot und aus dem Wein, wird tatsächlich eine andere Wirklichkeit, aber durch Verwandlung und nicht durch Vernichtung. Mhm. Und dann ist tatsächlich Christus ab diesem Zeitpunkt eben mit seiner ganzen Substanz, das heißt dem, was ihm wesentlich ist, in der Eucharistie gegenwärtig und schenkt sich uns eben auch die intime Art und Weise, über die wir vorhin schon gesprochen haben.
Ich musste jetzt auch, wie du gerade gesprochen hast, an eucharistische Wunder denken. Also manchmal kommt es ja vor, dass diese Wandlung dann auch sichtbar wird, indem dass da auf einmal dieses Stück Brot, dass da Blut drauf ist oder ich bin jetzt nicht super tief drinnen, aber wie erklärt man das dann, dass Gott das einfach manchmal sichtbar macht oder?
Ja, das ist eine echt gute Frage. Ich bin da auch nicht so sehr tief drin, also auf einer persönlich-spirituellen Ebene. Also ich war jetzt noch nie an einem Wallfahrtsort, wo es so ein mirakulöses Eucharistiewunder gegeben hat. Allerdings habe ich noch irgendwo in meinem Hinterkopf, ich hoffe, das kommt jetzt gleich vorgerollt, was Thomas dazu denkt. Also er diskutiert das, weil er tatsächlich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, an einem Ort an dem er auch diese wunderschönen Hymnen geschrieben hat, die wir aus der Liturgie kennen, die was mit der Eucharistie zu tun haben, weswegen er, glaube ich, auch Dr. Eucharisticus genannt wird. Ah, nämlich ja. Vor allem das Lauda Sion und auch das Adoro te Devote. Mhm. Dass in der Zeit, wo er diese Hymnen geschrieben hat, da ist er in Orvieto in Mittelitalien, ich glaube Toskana ist das oder Umbrien, ich weiß nicht ganz genau. Und das ist ein Ort, an dem es eben auch ein eucharistisches Wunder gegeben hat, weswegen er sich auch damit beschäftigt hat, auch in seiner Summa Theologiae. Da gibt es eine Artikel oder sogar eine ganze Frage zu diesem Thema. Davor würde ich aber noch sagen, müssen wir noch über einen Punkt sprechen, weil der für diese Eucharistiewunder wichtig ist. Ja. Und der hat was damit zu tun, das hast du schon angesprochen, dass es ja offensichtlich allein in der Eucharistie der Fall ist, dass die Substanz sich tatsächlich verändert. Es bleibt nichts, wie es vorher war. Mhm. Aber es bleibt eine Kontinuität auf der Ebene der für uns durch unsere Sinne erfassbaren Eigenschaften. Weil eigentlich würde man ja denken, wenn jetzt tatsächlich das Brot in den Leib Christi verwandelt wird, dann müsste eigentlich jedes Mal so eine Art Eucharistiewunder geschehen. Dann müsste da ein blutstropfende Hostie dann sein. Und das ist offensichtlich nicht der Fall, sondern, das hatten wir jetzt schon einmal kurz erwähnt, dass ja wirklich die ganzen Eigenschaften, Knusprigkeit und so weiter, Gewicht des Brotes bleibt absolut identisch. Mhm. Und das ist deswegen fast schon, also Thomas würde wahrscheinlich sagen, eine philosophische Einzigartigkeit, weil normalerweise in der Welt das genau andersrum abläuft. Da haben wir ja, dass die Substanz gleich bleibt. Ne? Ich schaue jeden Tag in den Spiegel und sehe immer dieselbe Substanz.
Ja.
Und was sich jeden Tag verändert, sind die Akzidenzien, die Eigenschaften.
Mhm.
Und nur in der Eucharistie ist es andersrum. Die Substanz verändert sich, aber das, was wir erfahren und erkennen durch unsere Sinne, die Eigenschaften, die bleiben gleich.
Mhm.
Klammer auf, was ein bisschen tricky ist, weil wir am Anfang eigentlich gesagt hatten, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, was ist jetzt eigentlich Substanz und diese Eigenschaften für Thomas, da hatten wir eigentlich gesagt, okay, Substanzen sind das Eigentliche, was da ist in der Welt.
Ja.
Und die Eigenschaften, die brauchen, um überhaupt da zu sein, brauchen die immer irgendwie eine Substanz, an der sie wie im Nadelkissen dranstecken können.
Mhm.
Und offensichtlich, und das ist Thomas bereit zu tun, ist das in der Eucharistie auch wieder einzigartigerweise anders.
Mhm.
Weil da bleiben ja offensichtlich jetzt diese Eigenschaften, ja, die Knusprigkeit und so weiter, die bleibt da. Aber in dem Moment, wo die Substanz des Brotes nicht mehr da ist, weil sie verwandelt wurde in die des Leibes Christi, gibt es eigentlich ja kein Nadelkissen mehr, an dem diese Eigenschaften andocken könnten. Weil ihr altes Nadelkissen ist nicht mehr da, qua Verwandlung. Und das neue Nadelkissen, ja, also der Leib Christi, der anwesend wird in der Eucharistie, der ist natürlich einfach, um es etwas salopp zu sagen, der ist das falsche Nadelkissen. Ja, es würde ja nicht Sinn machen, von Christus zu behaupten, er ist knusprig.
Yeah.
Oder von Christus zu behaupten, er ist genau so groß. Das stimmt einfach nicht. Ne? Und das heißt, Thomas muss irgendwie zugeben, dass allein in der Eucharistie es der Fall sein kann, dass solche Eigenschaften eigentlich freischwebend vorhanden sein können. Ne? Weil unsere Sinne die ja immer noch sehen.
Mhm.
Und das stimmt natürlich auch. Also wenn wir an diesen eucharistischen Hymnus Gott hat tief verborgen denken, da heißt es Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir.
Ja.
Weil offensichtlich das, was meine Sinne wahrnehmen, nicht das ist, was eigentlich da ist.
Mhm.
Ja? Natürlich ist die große Frage, wie können diese Eigenschaften da sein, wenn wir halt eigentlich gesagt haben, alles, was nicht Substanz ist, braucht immer eine Substanz, um da zu sein. Und die Substanz ist ja nicht mehr da, haben wir jetzt gesehen. Wie können die da bleiben? Und da ist Thomas, das merkt man, da merkt man seine Raffinesse quasi, weil er dann sagt, hey, vielleicht ist es gar nicht so, dass Eigenschaften und sowas immer unbedingt notwendigerweise eine Substanz brauchen, wo sie quasi andocken können, wie in so einem Nadelkissen, sondern schlicht und einfach haben solche Eigenschaften nur von Natur aus, sagen wir, die Tendenz, die Neigung dazu, das zu tun. Aber Gott kann entscheiden, dieser Neigung, dieser Tendenz nicht zuzulassen oder der nicht nachzukommen. Ein einfaches Beispiel wäre ein Heliumballon. Also angenommen, wir füllen jetzt einen Ballon mit Helium, dann beginnt er halt entgegen der Gravitation eigentlich wegzuschweben. Was wir aber, also das heißt, von Natur aus strebt er dazu, sich jetzt nach oben wegzubewegen. Ja, und dann schreit das Kind, weil dann der schöne Luftballon weg ist. Und was man halt machen kann, man kann es durch eine Schnur festbinden und dann kann der Ballon eigentlich seiner natürlichen Neigung wegzuschweben, nicht mehr nachkommen.
Mhm.
By the way, das fällt mir gerade ein, es gab ich habe den Namen vergessen, so einen Heiligen aus dem 17. Jahrhundert, der immer, wenn er die Eucharistie gesehen hat, hat er angefangen zu schweben. Und zwar wie so ein Heliumballon, so wupp. Und dann mussten, es gibt so Darstellungen, mussten die Brüder halt mit so einem Seil kommen.
Echt?
Und die dann so zurückziehen. Und ungefähr so, ja. Also das heißt, dieser Bruder hatte offensichtlich jetzt in dem Fall übernatürlicherweise die Neigung, wenn er die Eucharistie sieht, schwebt er weg. Aber man kann dem ja einen Riegel vorschieben, indem man ihn dann halt mit der Leine wieder zurückholt, ja. Ja, wie den Heliumballon. Und so ähnlich stellt sich das scheinbar Thomas auch mit diesen Eigenschaften vor. Okay. Ja, also die wollen eigentlich an einem Nadelkissen andocken. Mhm. Und wir haben jetzt gesehen, in der Eucharistie, in der Wandlung, ist das Nadelkissen weg. Und es gibt keins mehr. Und sie wollen das eigentlich, sie brauchen wieder ihr Nadelkissen. Aber Gott, im Grunde wie beim Heliumluftballon, kommt ihrer Forderung, ihrer Neigung, in einem Nadelkissen anzudocken, einfach nicht nach. Und deswegen sind die nach wie vor da. Wir sehen sie, jetzt ist Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Wir können die wahrnehmen. Sie sind noch da, aber eben nicht die dazugehörige Substanz, weil die hat sich eben verändert in den Leib Christi. So, jetzt habe ich mich völlig vergaloppiert. Deine Frage war eigentlich Eucharistiewunder, ja? Aber es hat, glaube ich, doch einen Link.
Du hast dich verkängurut.
Verkängurut, bium, bium. Weil nämlich Thomas in der Summa schreibt, dass was wahrscheinlich bei so einem eucharistischen Wunder passiert, ist nicht, dass tatsächlich die, dass die Substanz, die da gewandelt worden ist, ja, dass die plötzlich die Eigenschaften hat, zum Beispiel des Gekreuzigten. Ja? Also das heißt, das kann nicht der Fall sein. Sondern was der Fall sein kann, ist, dass Gott quasi auf wundersame Art und Weise, aber mit dem Ziel, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, warum auch solche Wunder vielleicht sinnvoll sind, ja, mit dem Ziel, nämlich uns in unserem eigentlichen eucharistischen Glauben zu supporten, uns zu stützen, uns zu bekräftigen, wundersamerweise die Eigenschaften, die eigentlich so free-floating jetzt da herum wabern, haben wir gerade gesehen, die ersetzt durch Eigenschaften der Passion Jesu Christi. Mhm. Ja. Und nochmal, ich glaube, das Ziel ist wirklich wichtig, es soll uns bekräftigen in dem Glauben, aber der Normalfall ist natürlich viel schwieriger aushaltbar. Auch das bringt der Hymnus ja so gut zum Ausdruck, da heißt es, nicht nur Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, sondern doch des Wortes Botschaft offenbart ich mir. Ja? Das heißt, offensichtlich hat sich Christus dazu entschlossen, auf diese Art und Weise gegenwärtig zu sein, die ein bisschen schillernd ist. Und er ist mit dem Leib da, wie ein guter Freund bei seinen Freunden am Essenstisch, aber gleichzeitig auf verborgene Art und Weise, weil er ja nicht mit seinen sichtbaren Eigenschaften da ist. Und das sind immer noch die des Brotes, die wir da wahrnehmen. Und da bringt halt der Hymnus, finde ich, gut zum Ausdruck, dass er das mit einem guten Grund getan hat. Weil wir seine Gegenwart als Freund im Sakrament eben nur durch den Glauben erkennen sollen. Und nicht durch unsere Sinne. Mhm. Weil, ich meine, stell dir vor, wir würden wirklich mit den Sinnen ständig, jetzt abgesehen von solchen eucharistischen Wundern, ne, im Regelfall würden wir wirklich den Herrn dort mit seinen Eigenschaften sehen, dann wären wir eigentlich nicht mehr frei in unserem Glauben an seine Gegenwart dort. Und dann wäre es klar, dann würden quasi unsere Sinne uns ja dazu zwingen, zu sagen, okay, dann muss er auch wirklich da sein. Mhm. Und ich glaube, dass er sich entschlossen hat, in dieser ambivalenten Weise quasi anwesend zu sein. Damit will er sagen, Leute, ihr habt nur Zugang zu mir, indem ihr glaubt. Ja, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Also im Letzten, indem ihr einen Vertrauensakt setzt, der nicht gegen eure Vernunft zu sein braucht. Ja, überlegt euch das gut, denkt viel drüber nach. Aber im Letzten ist es ein Akt des Vertrauens. Mhm. Und den müsst ihr tun. Und deswegen sind nicht meine wirklichen Eigenschaften, wie ich sie habe, als Jesus Christus hier gegenwärtig, weil dann hättet ihr diese Freiheit nicht mehr. Dann könntet ihr nicht im Vertrauen Ja zu mir sagen, zu meiner Gegenwart, sondern müsstet ihr gewissermaßen Ja sagen dazu. Mhm. Also deshalb glaube ich, das ist ein echt wichtiges Detail, dass eben es Wunder sind, und Wunder sind dadurch gekennzeichnet, dass sie halt nicht ständig passieren, ja, also dass da blutige Hostien sind, die uns in ihrer Einzigartigkeit oder in ihrem seltenen Vorkommen im Grunde nur daran erinnern, was ja de facto jeden Tag in der Messe geschieht, nämlich dass er halt leiblich und gemäß seiner Substanz tatsächlich in der Eucharistie gegenwärtig wird.
Ich habe jetzt noch eine Frage. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was in der Wandlung passiert, während der Priester die Messe feiert. Was ich eigentlich finde, also wie wir jetzt gerade reden, kommt mir vor, vielleicht nur ich, aber dass wir selten darüber sprechen, was dann eigentlich passiert, wenn wir jetzt diese Substanz in uns aufnehmen. Was passiert eigentlich dann?
Ja, gute Frage. Also, vielleicht hilft es, sich erstmal vorzustellen, wenn wir jetzt zu einer, jetzt nicht weiter zu nennenden, Fastfood-Kette gehen würden und wir essen einen Burger. Mhm. Dann nehmen wir auch Nahrung zu uns Und was ja normalerweise passiert, die wird in unserem Magen, unserem Darm und so weiter, die wird verstoffwechselt. Also wir können ganz vereinfacht sagen, auch hier will ich jetzt keine biologischen Tatsachen irgendwie verkünden, aber ich glaube, das ist schon so, ne? Also dass wir, wenn wir normale Nahrung zu uns nehmen, natürliches Brot essen, ja, so einen schönen Brioche-Bann, dann verwandeln wir diese Nahrung in uns. Also das heißt, was da kommt und wir aufnehmen, verwandeln wir einfach in uns. Das dient im Grunde dem Aufbau unseres Körpers. Ne? Und deshalb irgendwie, meine Oma hat immer rumgemäkelt, Junge, du musst mehr essen, damit du groß und stark wirst. So, das ist die normale Funktion von Nahrung. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das bei der Eucharistie im Hinterkopf behalten, dass Christus offensichtlich Brot und Wein, also wir bleiben jetzt mal bei dem Brot, ja, Brot ausgewählt hat für seine Präsenz, ein Nahrungsmittel, weil dadurch deutlich gemacht werden soll, wofür die Eucharistie auch da ist. Sie ist nicht dafür da, wie der Brioche-Bann, dass wir es nehmen, empfangen und damit unseren eigenen Leib stärken und aufbauen, sondern es ist eine Nahrung, aber eine Nahrung für unsere Seele. Ja, es bleibt eine Kräftigung quasi, die uns stark machen soll, aber eben nicht mehr, jetzt im Fall der Eucharistie, im übernatürlichen Bereich, nicht mehr für unseren Leib, sondern vor allem für den Glauben, für das, was in uns geschieht, für das Seelische. Ja? Und das ist, glaube ich, trotzdem wichtig im Hinterkopf zu behalten. Gut, also normale Nahrung, wir verstoffwechseln die und machen die zu uns. Und in der Eucharistie scheint es jetzt aber so zu sein, und Augustinus hat das an einigen Stellen wunderschön formuliert, ich glaube, es taucht, oder man kann es auch vor der Kommunionsspendung sogar offiziell sagen, als, kann man das als Einladung auch zur Eucharistie, dass in der Eucharistie einzig und allein dort der Fall ist, dass wir eigentlich in die Nahrung verwandelt werden, die wir aufnehmen. Also das heißt, wir empfangen den Leib Christi, und was eigentlich geschieht, ist nicht, dass wir daraus uns aufbauen, sondern dass wir dadurch zu dem werden, was wir empfangen. Wir werden nämlich selber der Leib Christi, den wir ja als Katholiken mit der Kirche, also auch mit uns, identifizieren. Also es ist eine geistige Nahrung, die uns stärken soll und die uns in das verwandeln soll, was wir eigentlich empfangen, nämlich dass wir selber Leib Christi werden, dass wir ein alter Christus, ein anderer Christus werden. Also das im Grunde das, was es heißt, nachzufolgen. Wir sollen sein und werden wie er. Und das empfangen wir fast schon so antizipativ, vorwegnehmend schon in der Eucharistie. Und das bewirkt aber tatsächlich in unserer Seele auch diese Art von Transformation, die natürlich immer dann wieder gebrochen ist, dadurch, dass wir es nicht ganz hinbekommen. Also das kennen wir alle. Aber das steckt da drin.
Mhm. Genau. Empfangt, was ihr seid, und werdet, was ihr empfangt.
Genau. Ich glaube, das ist der Spruch, den man manchmal, ich weiß nicht, wo das dann steht, aber ich habe schon Priester hören sehen, die das so vor der Kommunion gesagt haben. Ne?
Ja.
Und das ist genau dieser Gedanke. Und ich glaube, das kommt von Augustinus. Ja,
ja, ich habe es aus dem Gotteslob irgendwie auch mal gelesen. Und apropos Priester, aber auch Volk Gottes, wie wichtig ist jetzt, also du hast schon gesagt, das passiert unabhängig davon, aber es ist ja... Also jetzt zum Beispiel auch das, dass ich verwandelt werde in Christus, da bin ich jetzt auch nicht ganz außen vor. Also ich glaube, die Frage ist vielleicht, welche Rolle spielt jetzt auch der Glaube der Teilnehmenden, des Priesters und mir, wenn ich in der Messe bin und die Eucharistie empfange?
Würde ich in zwei Fragen teilen, wenn es recht ist.
Du hast noch 5 Minuten.
Oh, jetzt aber schnell. Okay, also erstens, also die Seite der Gläubigen, ja, also wenn wir zur Kommunion gehen. Ich glaube, also wir müssen eine Unterscheidung dann im Kopf beibehalten, nämlich tatsächlich, dass wir als Katholiken davon überzeugt sind, was da geschieht.
Du kannst langsam reden.
Okay, gut. Sonst kann man ja das Tempo dann im YouTube irgendwie reduzieren oder so. Wo war ich jetzt irgendwie? Genau, also dass wir Gläubigen, wenn wir die Eucharistie empfangen, dass wir uns auf der einen Seite klar machen, das, was da geschieht auf dem Altar durch die Konsekrationsworte, das geschieht tatsächlich unabhängig davon, von uns. Wären wir nicht da, das würde trotzdem geschehen. Ich glaube, das ist auch geistig ein wichtiger Punkt, fällt mir jetzt gerade ein, weil es uns darauf hinweist, dass es in unserem Leben nicht um uns geht.
Mhm.
Ja, und so geht es auch da nicht um uns.
Ja.
Und das ist natürlich nagt an unserem Stolz, aber das ist einfach ein Fakt, den wir zur Kenntnis nehmen müssen und den wir auch, glaube ich, im geistigen Leben immer mehr Fleisch annehmen lassen müssen in unserem eigenen Leben. Also, was da passiert, hängt nicht von mir ab, aber damit das, was da geschieht, tatsächlich Frucht bringen kann in meinem Leben, da komme ich natürlich ins Spiel. Und da kommt auch mein Glaube daran ins Spiel. Ne? Also natürlich jemand, der gar keine Ahnung hat, was da passiert und der nicht katholisch ist und so weiter, der an der Messe teilnimmt. Da müssten wir trotzdem sagen und tun es auch, Christus wird auf dem Altar absolut real gegenwärtig. Mhm. Unabhängig von allem anderen. Aber wenn der jetzt zur Kommunion gehen würde, ja, angenommen, was er nicht tun sollte, aber angenommen, er tut es, dann entfaltet das zumindest nicht die primären Wirkungen, die eigentlich mit dem Empfang eines solchen Sakramentes verbunden werden, ne? Weil da kein Glaube da ist an seine Gegenwart. Das heißt, das ist auf unserer Seite wichtig. Die Wirkung des Sakramentes, nicht seine Gegenwart, aber die Wirkung des Sakramentes, dürfen wir kooperieren. Mhm. Ja, und da kommt unsere Freiheit, da kommen wir mit ins Spiel. Mhm. Die zweite Sache, der Priester. Man könnte jetzt ja irgendwie auf die Idee kommen, hey, fast schon so ein bisschen Magic-mäßig, der Priester, der macht das da jetzt alles. Ja? Mhm. Der spricht die Worte, der wandelt Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi. Der zwingt, hört man manchmal irgendwie so, der zwingt Christus auf den Altar, ja, in diese Gestalten. Ja? Also da merkt man schon, das klingt irgendwie merkwürdig, da muss irgendwas dran falsch sein. Und de facto ist es auch sehr falsch. Also Thomas bietet, glaube ich, ein super Modell, um das zu verstehen oder zu begreifen, was da passiert und welche Rolle auch der Priester hat. Weil der ist natürlich für uns als Katholiken schon wichtig, der ist eine notwendige Bedingung dafür, dass da überhaupt was passiert. Und wenn wir beiden uns da jetzt hinstellen würden, da würde nichts passieren.
Ja. Ja.
Das heißt, der ist wesentlich, aber er ist nicht derjenige, der das allein verursacht, das Ganze. Sondern natürlich, es ist zuallererst und ganz primär Gott, der das bewirkt. Aber, so sagt Thomas, der Priester ist eine Art Werkzeug. Und ein gutes Bild, was man da immer verwenden kann, ist ein Musikinstrument. Ich lerne gerade etwas verzweifelt und mittelmäßig Banjo.
Oh, wie cool.
Genau. Die Hillbilly Thomas
Country Music Karriere.
Genau. Ja, Gott behüte. Aber es macht Spaß.
Ein Banjo spielendes Känguru.
Und gerade.
Spirit Animal.
Jetzt muss ich mir eigentlich so einen texanischen Dialekt irgendwie schnell noch aneignen, weil ich übe jetzt gerade das Stück Boil the Cabbage Down. Ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage jetzt angenommen, ich könnte das einigermaßen gut vorspielen und ich würde das tun, dann könnten wir jetzt die Frage stellen, okay, wer hat jetzt eigentlich dafür gesorgt, dass dieses Stück erklingt? Das Banjo? Mhm. Oder Frater Xaver, der nervös darauf herumzuckt? Ja? Und die Antwort, die Thomas geben würde, ist beide. Die erste Ursache wäre der angstschweißschwitzende Frater Xaver, aber das Banjo wäre ein Werkzeug, ein Instrument und als solches auch eine Ursache, weil ohne das Banjo könnte Frater Xaver da herumzupfen, wie er wollte, da würde nichts passieren. Ne? Mhm. Also es ist eine wichtige Bedingung, aber es ist nicht die alleinige und nicht die primäre Ursache. Mhm. Und genauso ist es in der Messe. Also der Priester ist notwendige Bedingung, dass da überhaupt was passiert. Und deswegen ist er Instrument, er ist Werkzeug, aber er ist nicht der Primärverursacher und deswegen zwingt er auch niemanden da auf den Altar, ne? Sondern er ist eine Instrumentalursache, würde jetzt Thomas sagen. Ne? Mm. Genau.
Okay. Wir sind schon am Ende dieser Stunde, Frater Xaver. Gottes Willen. Die Frage für mich, die sich jetzt stellt, ist, wirst du in der nächsten Podcast-Folge den Banjo mitbringen, das Banjo?
Um dann Boil the Cabbage Down hier zu präsentieren.
Nachdem du noch deinen amerikanischen Akzent geübt hast. Ja.
Auf jeden Fall.
Gut. Wir freuen uns jetzt schon da drauf. Bleibt dran.
Ein schreckliches Versprechen, was ich jetzt hier gegeben habe. Für alle Beteiligten schrecklich.
Also wir, glaube ich, insgesamt alle gemeinsam freuen uns. Und du darfst jetzt schon mal
das sagst du jetzt noch.
Bis dann.